Deshalb ist da sicherlich eine innere Logik dahinter, dass wenn mehr Baugenehmigungen erteilt werden, auch die Hoffnung da sein darf, dass mehr gebaut wird. Ob es dann so kommen wird, also ich würde mal sagen, es wird nicht 1:1 so kommen, es wird in einer abgeschwächten Form so kommen. Aber dass da grundsätzlich wieder mehr Fahrt im Markt ist, ja, das sehen wir bei uns, das sehen wir bei vielen anderen Projektentwicklern. Man ist wieder in der Vorwärtsbewegung und setzt Klimmung. Natürlich, wie willst du jemanden, der dort wohnt und vor sich jetzt eine Wiese hat, klar machen, dass diese Wiese zu bebauen ein Vorteil für ihn ist, um schwer zu vermitteln. Ja? So, aber trotzdem, wenn der politische Wille einer Stadt ist, den Zuzug abzufedern und Wohnraum zu schaffen, dann muss man sagen, es ist der politische Wille, dafür sind wir gewählt. Wir wägen ab, wir hören die Bedenken der Bürger, vielleicht machen wir Geschoss weniger, vielleicht reagiert man von der Bebauung darauf, aber am Ende des Tages ziehen wir das jetzt durch und dann ist so ein Bebauungsplan noch in 2-3 Jahren fertig.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die einzige Stellschraube, die der Staat wirklich hat, sind die 19% Umsatzsteuer. Wenn er die temporär senkt, fangen viele sofort an zu bauen. Gordon Gorski hat einen konkreten Vorschlag, wie der Bau von Wohnungen wieder vorangetrieben werden kann. Der CEO der Bayerischen Hausbau-Development und sein Team treiben momentan, auch ohne diese Entlastung, verschiedene Projekte voran. Statt 10 oder 15 Eigentumswohnungen sind es momentan 5 bis 7 pro Monat. Verkauft wird über absolute Leistbarkeit. In München bedeutet das ab 10.300 Euro pro Quadratmeter. Und Leistbarkeit wird durch angepasste Grundrisse erzeugt oder, wie man heute so schön sagt, kompakte Grundrisse. Gordon gibt einen Einblick, was umgeplant wurde und wie Zweitverwertung von Wohnungen hinsichtlich Zusammenlegung oder Aufteilung funktionieren können. Wir bringen Wohnen und die Kreissäge des Tischlers zusammen oder eben auch nicht. Sprich, es geht um die Mischung in Quartieren. Dabei lassen wir Seniorenwohnen nicht aus. Wir sprechen über den Bauturbo, Baugenehmigung, die Arbeit mit Kommunen sowie die Verschiebung im Markt. Jede Menge Insights und damit viel Spaß mit Gordon Gorski. Bevor es in den Podcast geht, der Partner dieser Folge heißt Unique Gruppe. Gesucht werden Hallen, Logistik und Unternehmensimmobilien. Standorte, an denen gearbeitet wird und die sich wirtschaftlich weiterentwickeln können. Kein Teileigentum, keine Erbpacht. Wenn Sie so ein Objekt anbieten möchten, Julius und Jobs Unique freuen sich über alle Angebote, entweder über LinkedIn, gern auch an mich. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes und unter unique-gruppe.com. Und jetzt viel Spaß im Podcast. Immobilieros Podcast in Pullach. München darf ich ja nicht sagen, wenn ich in Pullach bin. Mir gegenüber sitzt Gordon Gorski. Hallo.
Hallo, servus. Schön, dass du wieder da bist.
Du bist CEO der Bayerischen Hausbau Development und wir haben schon einen Podcast gemacht. Den würde ich dann auch wieder verlinken und einstellen und so. Wir fangen jetzt sozusagen nicht wieder ganz am Anfang an, sondern wir steigern uns. Und deshalb gehen wir auch mit einer kurzen Frage-Antwort-Runde rein in den Podcast. Also, kommt ein junger Mensch zu dir und sagt, ich möchte Projektentwickler werden. Wie lautet deine Antwort?
Super Idee. Aber sei vorbereitet auf die neue Zeit, widme dich der KI und Robotik, dann wirst du gebraucht werden.
Wie lautet aktuell deine Lieblingsfloskel, die in der Immobilienbranche immer aktiviert wird, benutzt wird?
Ist nicht die aktuelle, aber es ist die in Verbindung mit dem Smiley, Survive till 2025. Und darüber kann man heute nur noch lachen. Und das in Kombination ist so ein bisschen, wie haben wir uns doch alle geirrt und unter welchen falschen Annahmen wurde dieser Spruch doch, naja, zumindest mal ein gutes Jahr lang geprägt.
Das stimmt. Warst du bei der MIPIM?
Ja.
Und? Da war auch doch die Stimmung, also war relativ leer, aber hörte man.
Ich glaube, hat sich verschoben. Also hattest ja, also statistisch waren es 10.000 statt 20.000 Tickets. Und du hast natürlich drüben auf der Seite, wo die Restaurants sind in Cannes, Café Roma sowieso immer voll. Aber diesmal ging es bis in die dritte Reihe. Also ich würde mal sagen, Vermutung ist, es waren annähernd so viele Leute da, nur nicht auf der Messe, sondern in der Stadt.
Okay, und die Stimmung war?
So aufgeräumt, abgeklärt und ja, frustriert ist zu hart, aber sozusagen halt einfach nicht gut, wie letztes Jahr auch schon. Es gibt so ein bisschen, letztes Jahr war wenigstens so nach der UAE-Stand, Middle East war noch so, wo viel war, da war jetzt auch logischerweise aufgrund der aktuellen Situation relativ wenig los. Also die ganze Messe war sehr träge. Trotzdem muss man sagen, gute Gespräche. Und es gab ja auch wieder, der eine oder andere Fonds wird aktiv. Ausländisches Geld kommt wieder rein nach Deutschland. Also die Sichtweise von außen ist dann durchaus schon eine bessere, als wir es sozusagen hier in unserem eigenen Land manchmal sehen. Aber in Summe ist natürlich, meine, die Fundamentaldaten haben sich nicht geändert. Es gibt so die ersten Bewegungen wieder. Wir sind ja auch wieder im Markt und bauen und setzen um und verkaufen. Aber in Summe, solange die Wirtschaft so am Boden liegt, wie sie es aktuell tut, ist natürlich keine Freude.
So, da schließe ich gleich die nächste Frage an. Macht die Branche zu viel Mimimimimi? Sind wir zu sehr im Jammermodus?
Nö, das ist schon alles berechtigt aus meiner Sicht. Man hat halt einfach, es gab eher so die Stimmen, die ja 2024, 2023 noch, also die teilt sich der Markt in zwei Lager. Das eine war, die heute die Mehrheit haben, aufgeräumt und sich klar, was da kommt oder wie diese Situation halt sich gestaltet. Und hat es die permanent von Chancenredenden und die jetzt ganz groß einkaufen wollten, so richtig viel haben die nicht gekauft, glaube ich. Und es hat sich so ein bisschen verschoben. Es ist halt einfach ein bisschen, was gar nicht so schlecht ist, ein bisschen mehr Demut in der Branche und eine Klarheit, wie man an Themen rangehen muss. Viele haben ihre Hausaufgaben bereits gemacht oder sind dabei, das umzusetzen. Das mache ich mit Hausaufgaben, Refinanzierung von Unternehmensstrukturen, Projektstrukturen, zu sehen, dass man Grundrisse möglicherweise nochmal anders macht, Projekte nochmal anders gestaltet, um sie marktgängiger zu machen. Also wieder so das wirklich Daily Business da reinzugehen. Und also von daher eher eine aufgeräumte Branche, ja, statt der großen Magnumflasche war jetzt wahrscheinlich eher so die kleine Rosé auf dem Tisch.
Naja, die ist ja auch teuer genug. So, aber du hast ja jetzt schon sozusagen den ganz großen Bogen für den Podcast festgelegt. Lass uns mal über das, also erstmal so ein bisschen das Grobe gucken und dann kommen wir zur bayerischen Hausbau. Wir haben jetzt gerade gesehen, Zuwachs im Wohnsegment um 10,8%. Die IZ titelte sofort, das tiefe Tal bei den Baugenehmigungen für Wohnraum ist durchschritten. Und die Bundesbauministerin sieht das als Trendwende. Wie siehst du das so?
Also, nur weil man eine Baugenehmigung hat, ist noch nicht eine Wohnung gebaut. Und aus Sicht eines Projektentwicklers ist natürlich die Wertschöpfungskette, würde man so lange weiter versuchen, sich zu sichern, wie es halt geht. Also sprich, im Bebauungsplanverfahren ist, nur weil er aktuell keine Wohnung verkaufen kann, meinetwegen, weil Grundstück zu teuer einkauft, trotzdem beendest du das Bebauungsplanverfahren. Weil Wertschöpfungsstufe Nummer 1. Wenn du dann die Möglichkeit hast, da auch noch eine Baugenehmigung hinterzulegen, in der Absicht vielleicht zu bauen, aber dann machst du das natürlich auch, weil Wert sozusagen Stufe 2 des Grundstücks. Und ob es dann umgesetzt wird, wird dann trotzdem noch davon abhängen, wie war der Einstandspreis, wie sind die aktuellen Baukosten, wie ist das Konzept, was muss der Verkaufspreis sein oder der Mietpreis etc. Und deshalb ist da sicherlich eine innere Logik dahinter, dass wenn mehr Baugenehmigungen erteilt werden, auch die Hoffnung da sein darf, dass mehr gebaut wird. Ob es dann so kommen wird, also ich würde mal sagen, es wird nicht 1:1 so kommen, es wird in einer abgeschwächten Form so kommen, aber dass da grundsätzlich wieder mehr Fahrt im Markt ist, ja, das sehen wir bei uns, das sehen wir bei vielen anderen Projektentwicklern. Man ist wieder in der Vorwärtsbewegung und setzt Themen um.
Okay, jetzt hat München gerade gewählt, hat einen neuen Oberbürgermeister Grün, der ja im Wahlkampf sehr viel Wohnraum schaffen, Enteignung thematisiert hat. Du so als jemand, der auch in München unterwegs bist, ist das jetzt ein Hochrisiko-Hobby für Leute mit viel Eigenkapital und starken Nerven? Oder ist München immer noch, also eine angesagte Stadt ist es ja so und so, aber wird das jetzt so ein bisschen kippen, glaubst du das?
In Bezug auf Büro oder Wohnen oder generell?
Ja, generell glaube ich, weil es wird ja auch über eine Gewerbesubon gesprochen, also die hat er ja auch ins Spiel gebracht.
Na gut, am Ende, also man muss mal gucken, die ist jetzt formuliert, im März sollen sie sozusagen die Verwaltungen und politischen Gremien auseinandersetzen, wie die gestaltet werden kann. Da wird am Ende des Tages die Musik drin sein. Eine Sobon per se ist jetzt, sagen wir, nichts Schlimmes, vertretbar. Man muss halt sehen, wie stark ist sie ausformuliert und was sind die Wünsche. Wenn die Sobon dazu führt, dass wir stärker, und so würde ich sie jetzt aktuell verstehen, gemischte Quartiere haben, dann kann man im Prinzip das Werksviertel so ein bisschen als Blaupause nehmen, würde sagen, attraktiver Stadtteil, gut gemacht. Wenn das sozusagen die Marschroute sein soll, in der man die Dinge umsetzen will, dann ist das gut. Es wird ja kommen im Zuge von Bebauungsplänen. Habe ich jetzt natürlich nur ein Grundstück, für das ich aber trotzdem einen Bebauungsplan brauche, weil ich da, gut, Hochhäuser in München ist schwer, aber einen besonderen Punkt hinsetzen möchte. So, und ich habe nur den einen und dann wird trotzdem die Forderung sein, dass da Handwerksbetriebe rein müssen, dass da Werkswohnungen rein müssen, das Büro rein soll. Dann muss ich das ja irgendwie sozusagen in der Vertikale abbilden. Das dann wieder an dem Markt zu platzieren, wird schwer. Wenn wir über größere Quartiere reden, also mir fällt so ein Werksviertel aus einer, die große andere Entwicklungsfläche ist Richtung Samsdorfer Straße, Richtung Riem hinten raus. Da ein gemischtes Quartier zu machen, Büro, Wohnen, Kultur reinzubringen, ist absolut valide und sind ja auch, sagen wir mal, die Stadtteile, die wir haben wollen. Wir wollen ja keine Monokulturen haben. Also von daher ist das ein Thema, was ein Projektentwickler wahrscheinlich eh mitdenken wird. Ab einer bestimmten Größe Wohnen, ab einer bestimmten Größe Gewerbe würde man in der Regel anfangen zu mischen. Und muss man gucken, wie man da den Konflikt löst, dass dort Handwerksbetriebe irgendwie unterzubringen sind, im Untergeschoss oder wie, aber das, also Wohnen und eine Kreissäge von einem Tischler, es passt jetzt nicht so unbedingt zusammen. Also muss man schauen, wie man das gut kombiniert. Aber Die Quote wird am Ende des Tages wieder das Entscheidende sein. Was sozusagen was soll der Abschöpfungsbetrag sein oder die Abschöpfungsregelung durch die Bodenwertmehrung? Und wenn man die klug macht, dann kann es ein gutes Instrument der Stadtplanung sein. Wenn man es macht wie die Wohnsobern 21, ja, dann wird man auch dort Kopfschmerzen bekommen.
Mhm. Dann sind wir ja schon beim nächsten schönen Thema Bauturbo. Habt ihr denn schon Erfahrungen mit dem Bauturbo gemacht? Und wenn ja, wie sind die? Und wenn nein, wie findest du das theoretische Gebilde?
Also der Ansatz der Bundesregierung ist natürlich valide. Das Problem, was die Bundesregierung halt hat, ist, dass sie in die kommunalen Entscheidungen halt eigentlich nicht reinregieren kann. Sie versucht deshalb, den Kommunen Mittel an die Hand zu geben, um sie rechtssicher verkürzt sozusagen Baurecht umzusetzen. Wo man von einigen kleineren, mittleren Gemeinden hört, dass sie das auch für Sozialwohnungen ihrer städtischen Wohnungsbaugesellschaften, für Flüchtlingsheime etc. Anwendet. So, jetzt kann man ja sagen, wieso brauchen wir eigentlich einen Bauturbo? Weil am Ende des Tages basieren alle Bebauungspläne in Deutschland auf dem Baugesetzbuch von Deutschland. Und wenn man das sauber durchführt, dann ist man da irgendwo so bei, also wenn es ganz schnell geht, 1,5 Jahre mit allen Fristen. Aber sagen wir so, zwischen 2, 3, 3,5 Jahren kann jeder Bebauungsplan genehmigt werden. Warum dauert es in den Ballungszentren 10 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre? Weil eben halt Partizipationsprozesse so gelebt werden, wie sie halt sind. Und dass diese Partizipationsprozesse so gelebt werden, das ist die Entscheidung der Politik oder die mögliche Rechtssicherheit, die die Verwaltung reinbringen will. Wenn man diesen handelnden Personen jetzt das Instrument an die Hand gibt, schneller zu sein, naja, sie könnten auch heute schon schneller sein und bräuchten nicht 10 Jahre, sondern könnten es in 2 oder 3 machen. Das heißt, ich glaube, dass der Bauturbo gut gemeint, ob er denn wirklich den Begriff des Turbos verdient, würde ich noch in Frage stellen. Er wird was bringen, aber er wird nicht die große Wende bringen aus meiner Sicht.
Jetzt reden wir aber über diese Problematik. Also du hast das ja selber in Berlin alles auch noch miterlebt. Wir reden ja seit Jahren darüber. So, jetzt haben wir so ein Bauturbo. Also wir haben ja immer irgendwas Neues. Eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und schneller wird's ja aber am Ende flächendeckend ja doch nicht. Und dass die kleinen Gemeinden natürlich schneller sind beim Genehmigen, die haben vielleicht auch nicht ganz so viel auf dem Tisch, haben vielleicht auch den besseren Überblick als jetzt in so einer Großstadt wie München oder Berlin. Der gordische Knoten, kann der, also aus deiner Sicht, wie müsste das gehen?
Na gut, wenn man sich anschaut, wie haben wir denn vor 20 Jahren B-Pläne gemacht? Ja, da gab es im Prinzip einen ganz klaren politischen Willen. Dann wurden natürlich auch alle Partizipationsprozesse, die im Baugesetzbuch, by the way, ja schon mit frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung und der Öffentlichkeitsbeteiligung selbst ja schon angelegt sind. Also alle Werkstattverfahren, die dann noch zusätzlich kommen, können in innerstädtischen Lagen nachbarschaftliche Abwägungsprozesse natürlich absolut Sinn machen und sind auch berechtigt. Man müsste nur zusehen, dass sie schneller sind. Und am Ende des Tages müssen wir wieder zurück oder sollten wir wieder zurück in den politischen Status, der sagt, wir sind gewählt, wir schaffen, nehmen wir es mal, Wohnraum. Und ja, wir haben die Einsprüche der Nachbarn gehört, weil natürlich, wie willst du jemanden, der dort wohnt und vor sich jetzt eine Wiese hat, klar machen, dass diese Wiese zu bebauen ein Vorteil für ihn ist? Schwerlich zu vermitteln. Ja. So, aber trotzdem, wenn der politische Wille einer Stadt ist, den Zuzug abzufedern und Wohnraum zu schaffen, dann muss man sagen, es ist der politische Wille, dafür sind wir gewählt. Wir wägen ab, wir hören die Bedenken der Bürger. Vielleicht machen wir Geschoss weniger, vielleicht reagiert man von der Bebauung darauf. Aber am Ende des Tages ziehen wir das jetzt durch und dann ist so ein Bebauungsplan auch in 2, 3 Jahren fertig. Also sprich, der politische Wille, wir müssen wieder zurück, dass die Politik sich in der sozusagen in der Position der Verantwortung, ja, aber auch in der Position sieht, diese Themen halt umzusetzen und nicht nur darauf schaut, wer in der nächsten Wahl möglicherweise welche Konstellation mitnehmen muss, um wiedergewählt zu werden.
Das ist ja aber, glaube ich, die große Problematik, dass ja nur in diesen kurzfristigen Clustern gedacht wird und gerade eine Projektentwicklung dauert ja ein bisschen länger.
Also absolut. Also wenn wir sehen, wie gesagt, auf der MIP, wenn wir halt uns die freudige Mitteilung, dass wir für eins unserer größeren Projekte den Satzungsbeschluss bekommen haben, das waren dann 10 Jahre, die das gedauert hat.
Das ist welches Projekt?
Freisinger Landstraße. So. Und da war der politische Wille am Ende des Tages da. Da war es mehr so ein Rechtsthema, da noch mehr Sicherheit reinzubringen, weshalb wir die eine oder andere Schleife gedreht haben. Aber da war der Wille da. So. Und von daher glaube ich, diese Wohnungsnot, die wir haben, also wir sind in 2030 deutschlandweit bei knapp 1,2 Millionen fehlenden Wohnungen. So, wir sehen, wenn wir uns also Bevölkerungsbewegungen anschauen, wo wollen Menschen wohnen, dann sehen wir ganz starken Zuzug Süddeutschland, ganz starken Zuzug Münchner Umland, Münchner Raum. So, darauf wird die Politik irgendwann verstärkt reagieren müssen. Und diese ganzen Enteignungsfantasien helfen da eben halt nicht, sondern es hilft Neubau, Verdichtung, Nachverdichtung, aber eben halt auch Neubau. Und irgendwann wird der Druck aus der Bevölkerung, die Krankenschwester, die eben halt in Nymphenburg arbeitet, aber nirgendwo eine Wohnung findet, die geht dann halt meinetwegen nach Regensburg. Da kann man auch gut arbeiten. So, und da sie mieten vielleicht ein bisschen günstiger als ein Beispiel. Also sprich, es wird irgendwann eine Systemfrage werden, eine Infrastrukturfrage werden. Wie schaffst du es eigentlich, dass die Menschen in diese gemischte sozialen Schichten, die man in so einer Stadt ja möchte und braucht, wo wohnen die? So, und dieser Druck wird dann irgendwann so groß werden, dass die Politik dann auch zum Handeln in Anführungszeichen gezwungen wird. Schauen wir uns an, wir hatten gerade Wahl genannt, also Reiter ist es jetzt ja nicht mehr. Aber der hatte das zumindest erkannt und hat auf einer Veranstaltung, die, wie lange ist jetzt her, Dezember letzten Jahres, ihm hat dann auch gesagt, dass man erkannt hat, dass die SOBAN 21 die Projektentwickler überfordert, dass man zumindest auf die 2017er SOBAN wieder zurück möchte. Also sprich, erkannt, Änderung da, und man sieht es ja mit der 2017er SOBAN, die im Wesentlichen auch unseren Bebauungsplänen zugrunde liegt, damit können die Projektentwickler umgehen. So, also sprich, da ist dann schon so eine Bewegung, eine Offenheit und Klarheit da. Ja, und Berlin hat politisch immer noch eine Sonderstellung mit den Ideen.
Das stimmt. Über die reden wir jetzt aber mal nicht, sondern wir reden jetzt mal über die Bayerische Hausbau. Du hast vorhin gesagt, ihr geht wieder vorwärts, ihr seid wieder da. Als ich das letzte Mal hier war, hast du gesagt, wir kaufen auch nichts mehr, wir sind hier, wir verhalten uns ruhig und beobachten erstmal. Wie ist denn jetzt so der aktuelle Stand? Welche Projekte gehen vorwärts? Was macht ihr gerade so?
Also wir haben, muss man sagen, die glückliche Situation, dass wir nicht im Ankaufsdruck sind, weil unsere Pipeline von den Projekten so gut gefüllt ist, dass wir auch genug haben, was wir erstmal abarbeiten könnten. So, wir wollen natürlich trotzdem die Bewegung nach vorne machen. Momentan muss man sagen, das, was am Markt ist, aus unserer Sicht bildet es noch nicht so eine ausbalancierte Preisgestaltung zwischen Risiken, die du übernimmst als neuer Käufer, und das, was der Verkäufer dafür haben will. Da muss der Markt sich noch ein bisschen stärker finden. Es ist besser geworden und muss sich noch ein bisschen stärker finden. Von daher konzentrieren wir uns nach wie vor auf die Umsetzung unserer Projekte. Wir sind Mitte letzten Jahres mit dem Lärchenau Feld gestartet in den Vertrieb. Wir hatten vor 2 Wochen Bagger-Event, wie wir es genannt haben. Also sprich, sind dabei, den Boden auszuheben, und haben das mit den Kunden und Käufern dann gefeiert und hatten auch die Möglichkeit, dass Kinder dann Bagger fahren dürfen. Das ist hochbesucht.
So, und, das ist eine Eigentumswohnung?
Eigentumswohnung. Und so sind da in der Umsetzung jetzt. GU-Vertrag ist vergeben. Auch, muss sagen, man merkt auch dort wieder, im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen, Budgetannahmen, die wir hatten, haben wir darunter vergeben. Also von daher sieht man auch, dass da wieder ein Stück weit Bewegung in die Marktsituation reinkommt. Wobei, gleich vorher gesagt, perspektivisch werden Baukosten nicht auf Niveaus von vor 10 oder 5 Jahren zurückkommen. Es ist jetzt mal eine Möglichkeit, da Vergabeerfolge zu erzielen. Aber perspektivisch werden natürlich die Rohstoffe weiter steigen und damit auch die Baupreise steigen müssen, solange wir nicht anders bauen, wie wir es bisher tun. Also da sind wir in der Vorwärtsbewegung. Natürlich sind es nicht mehr die 10 oder 15 Einheiten, die man pro Monat verkauft. Es sind halt so die klassischen 5, 6, 7 Einheiten, wie wir es auch in der Zeit kennen, vor der Boomphase des letzten Zyklus. Was aber auch normal ist, eigentlich muss man sagen, die normale Phase ist. Die letzten 10, 15 Jahre waren einfach schön. Hätten auch gerne noch länger dauern können, aber das ist auch sozusagen mit der Niedrigzinspolitik kein normaler Markt gewesen, sondern eine Sonderkonjunktur. So, und jetzt sind wir wieder in dem normalen Umfeld. Man muss wieder wissen, wie man Vertrieb macht, die ganze Klaviatur des Marketings spielen. Und dann kann man auch wieder erfolgreich sein. Wir stehen jetzt bei knapp 40% Vertriebsstand. So, und werden wahrscheinlich so bei 50, 60 oder dazwischen sein, wenn wir aus dem Boden kommen. So, und das muss man sagen, ist ein klasse Erfolg. Da hat Vertrieb und unser Team sehr guten Job gemacht. Wir haben uns auch im Vorfeld nochmal angeschaut, wie ist die Leistbarkeit. Also wir kamen auch mit dem Bebauungsplan ja aus einer Zeit der Niedrigzinspolitik, wo 10 Quadratmeter Wohnfläche mehr oder weniger gut zu finanzieren waren. Wir haben uns im Vorfeld mal angeschaut, was ist wirklich die absolute Leistbarkeit der Käufer. Was ist das am Ende des Tages auf dem Quadratmeterpreis? Aber erstmal die absolute Kaufpreis, was können die sich leisten? Wie müssen Wohnungskonzepte geschnitten werden? Brauchen wir noch das halbe Zimmer, weil es irgendwie das sozusagen Mobile Work Home Office Zimmer ist, oder will das eigentlich gar keiner mehr? Und wie schneidet man sozusagen die Wohnung? Haben uns da nochmal sehr intensiv im Vorfeld mit beschäftigt. Ich glaube, das war auch notwendig und ist heute Teil des Erfolges, warum das Projekt so gut funktioniert.
Also das heißt, ihr habt die Grundrisse verkleinert?
Ja. Also wir haben sie
optimiert. Kompakter heißt das ja heute.
Genau, kompakter oder optimierter, richtig. Muss aber sagen, jetzt kann ich dir so Podcast hier keinen Grundriss zeigen, aber muss ja auch sagen, dass da wirklich Grundrisse rausgekommen sind. Die sind meinetwegen 3, 4, 5 Quadratmeter kleiner bei einer Dreizimmerwohnung, aber auch so nochmal besser geschnitten, dass die Qualität der Wohnung auch gestiegen ist. Also wir haben, muss sagen, da haben wir uns im iterativen Prozess mit Vertrieb, unseren internen Projektmanagement und eben halt den Architekten daran gearbeitet. Und am Ende des Tages halt ein Produkt geschaffen, was funktioniert.
Und das sind Eigennutzer, Kapitalanleger? Wer sind gerade die, die bei euch zugreifen?
Beides. Also die Kapitalanleger halt sehr, sehr bullisch, muss man sagen. Sind die Ersten, die vom Plan weg kaufen. Wir haben ja da PMB-Wohnungen und dann Freifinanzierte von Einzimmer- bis Vierzimmer-Wohnungen. Und wir haben eine stärkere Betonung auf 1, 2 und 3. Und Vierzimmer-Wohnungen läuft jetzt sozusagen mit Baufortschritt dann hoch. Also wir haben auch Vierzimmer-Wohnungen verkauft. Aber momentan ist noch die stärkere Gewichtung auf den kleineren Einheiten für die Kapitalanleger und eben da die Familien kommen mal nachgelagert ein Stück später.
Und was kostet da so der Quadratmeter?
Wir sind im Durchschnitt bei 10.300.
Oh, das ist ja schon ordentlich, aber es ist halt München.
Also der Durchschnitt in München liegt bei 10.500.
Ja, also seid ihr drunter.
So unter dem Durchschnitt. Und, aber es funktioniert und ist ein gutes Produkt und ja.
Gut, was habt ihr noch für Projekte?
Das ist das, was wir jetzt machen. Mhm. So, dann sind wir in der Baurechtschaffung beim 5. BA Riemen beim Dreilingsweg. Mhm. Wir haben, wie gesagt, Baurecht bekommen für die Freisinger Landstraße und haben noch Unterföhring, wo wir das Baurecht im April erwarten.
Wow, da habt ihr ja aber noch genug zu tun.
Ja, das ist in Summe sonst, sag mal so, je nachdem, wie viele Wohnungen man da jetzt reinschneidet und wie man die Grundrisse macht, aber so zwischen 3.500 und 3.800 Wohnungen, die wir sozusagen im Markt umsetzen können.
Das ist ja, und da guckt ihr euch aber überall nochmal die Projekte an und schaut, wie die Grundrisse sich irgendwie anpassen können.
Genau, also wir haben es bei der Freisinger auch schon gemacht, das ist eigentlich ready to go. Und bei den anderen Unterföhring und bei Dreilingsweg und Riemen werden wir das zur gegebenen Zeit dann auch machen.
Mhm. Gewerbe habt ihr auch drin, oder?
Wir haben ein Gewerbeprojekt in Hamburg, was wir jetzt gerade abschließen. 85% Vermietungsstand, restlichen Arbeiten noch so. Aber das ist das Einzige, was wir haben aktuell. Wir konzentrieren uns
wirklich. Das ist ein Neubau, oder?
Ja, das ist ein Neubau.
Das ist ein Neubau.
Das ist ein Neubau. Und, aber konzentrieren uns ansonsten der Marktphase angepasst stärker auf Wohnungsbau aktuell.
Okay, also und sind das gemischte Quartiere? Weil es sind ja schon sehr große Quartiere, weil wir hatten es ja vorhin gerade mit Mischung.
Also wir haben Feldmoching jetzt beispielsweise, da ist also die Stadt baut eine Schule, Schwimmhalle, dann gibt es dort natürlich den Nahversorger im Quartier mit drin, dann gibt es eben halt Wohnungen mit drin. Feldmoching ist jetzt nicht so der klassische Bürostandort, wo man es reinmischen würde. Aber es gibt trotzdem einen ganz kleinen gewerblichen Anteil, den haben wir auch bei der Freisinger Landstraße. Mhm. Das haben wir so das Büro des Steuerberaters, Wahlbüro etc.
Mhm. Jetzt gibt's ja gerade wieder so einen, vielleicht auch von mir nur so wahrgenommenen Hype zum Seniorenwohnen, barrierearmes oder freies Wohnen. Spielt das bei euch irgendwie eine Rolle?
Gibt's den?
Ja.
Gefühlt, okay. Also man hat ja eh die Auflagen, einen gewissen Anteil an barrierefreien Wohnungen schon zu planen, das machen wir auch. Dann sozusagen die Tendenz, eher zu kleinen Wohnungen geht, also natürlich mit Wänderadien in Bädern wird es dann irgendwann eng, aber den sozusagen die klassisch geforderten Anzahl dieser Wohnungen schaffen wir natürlich. Eigentlich müsste man sagen, wenn man sich das anschaut, wo geht die demografische Entwicklung hin, dann ist eigentlich die Asset- oder wäre theoretisch die Asset-Klasse Senioren wohnt, genau das, wo man drauf müsste. So. Es ist natürlich die Frage, wie sind die Betreiberkonzepte dahinter? Und am Ende des Tages ist sozusagen das, sind die Betreiberkonzepte eigentlich und das, was man mag, dann sozusagen institutionell erzielt werden kann, halt in Summe nicht so attraktiv, dass das zu so einem richtigen Boom der Retirement Homes da irgendwie führt, sondern dass im Prinzip einige wenige, die sich damit beschäftigen, und es gibt diese Luxus-Seniorenresidenzen, wo man irgendwie 7.000, 8.000 Euro im Monat zahlt, klar, die funktionieren, aber das ist kein Produkt für die breite Masse. Und das, was sozusagen an einzelnen Pflegestufen dann gezahlt wird, reicht oftmals nicht aus, um das wirklich wirtschaftlich attraktiv zu gestalten. Und damit ist auch eine Asset-Klasse, die eher so eine Nische ist aktuell. Aber theoretisch abgeleitet aus dem, aus der demografischen Entwicklung, würde man sagen, da muss man jetzt rein. So. Also wir haben halt immer Wohnungen, da mixen die Wohnung so, dass sie auch eine Attraktivität sowohl für Familien als auch für Alleinstehende als auch eben halt für Senioren haben. Also wir sprechen eigentlich mit unserem Produkt die breite Masse an, sind aber nicht im Pflegeprodukt selber.
Jetzt hast du auch gesagt, also ihr konzentriert euch vor allen Dingen verstärkt auf kleinere Wohnungen, also 1, 2, 3. Habt zwar auch 4 Raumwohnungen. Jetzt gibt es ja sozusagen schon so die ersten Artikelstudien, die sagen, das ist so ein bisschen kurz gegriffen für die Zukunft. Wir brauchen eigentlich auch große Wohnungen. Was sagst du da? Weil, also das Optimieren jetzt, weil jetzt die Baukosten hoch sind und so weiter und so weiter und so weiter und die Zinsen und so, und das wissen wir jetzt alles, aber die Frage ist ja immer, was ist denn in der Zukunft?
Na gut, die Kleinwohnungen reflektieren auch erstmal die Versingelung der Haushalte in Deutschland, diese demografische Entwicklung, also das geht erstmal Hand in Hand. So, wir haben, es gab letztens eine Studie der Schörkuber Stiftung, wo genau ja die Generation Y und Z befragt wurden, wie sind denn eure Tendenzen eigentlich so? Und das, was ich spannend fand dabei, war, dass da rauskam, dass die eigentlich ja so ein Stück weniger konservativer geworden sind wie ihre Eltern. Also sprich so die klassischen, was haben wir, 49 Quadratmeter pro Person in Deutschland. Davon will man jetzt auch nicht unbedingt Abstand nehmen, sondern eigentlich möchte man die gern haben, wenn man sich die leisten kann. Warum? Weil das eben halt einfach die Fläche am Ende des Tages auch dazu dient, Familie zu gründen, Freunde zu empfangen etc. Also ja, ein bisschen so die Denkweise, wie wir sie haben und nicht so in die japanischen Verhältnisse von den Wohnflächen her. So, und auch bei dem Thema Anlage der Immobilie, wer möchte eine eigene Immobilie wieder haben? Ja, waren knapp 60%, die dann gesagt haben, die Immobilie ist für uns immer noch die ideale Anlageform fürs Alter etc. So, also,
das ist aber eine hohe Zahl.
Mhm. So, wie viel sie es dann leisten können, ist dann die zweite Betrachtung, aber zumindest der Wunsch danach ist erstmal ganz groß ausgeprägt. Und und das, was wir halt bei den Projekten immer mitdenken und versuchen zu implementieren, wo es geht, ist halt die Frage, wie kann ich sinnvoll zwei Wohnungen zusammenlegen, also wenn wir wieder größere Wohnungen brauchen. Ne? Oder wie kann ich, heute habe ich eine Fünfzimmerwohnung, ja, teile die, zwei Kinder, drei Kinder habe, so, und teile die dann perspektivisch, wenn die Kinder groß sind, in eine Dreizimmer- und eine Zweizimmerwohnung. Also was muss ich heute schon machen anhand, also geht los bei Aufteilungsplänen, Teilungserklärung, wie mache ich es so, dass sozusagen der eigentlich immer später nicht die Zustimmung der WG braucht, sondern dass man es heute gleich vorsieht. Wie machen wir Erschließungsthemen, Heizstränge etc.? Wie machen wir sozusagen, denken die Autarkie der einzelnen beiden Wohnungen, die heute eine sind, wie denken wir die schon mit und wo kann man die teilen? Wird vom Markt aktuell nicht so stark nachgefragt, aber kann sein, dass das ein Segment wird, was spannender wird, dass man eben sagt, heute hast du eine Fünfzimmerwohnung. Mhm. Und perspektivisch kannst du eine Drei und eine Zwei machen und die Zweizimmerwohnungen sind für die Kinder, für die Pflegekraft, für Vermietung, zum Verkauf, also einfach um sozusagen im Rentenalter dann sich im Prinzip zurückzuziehen auf die Dreizimmerwohnung mit der Zweizimmerwohnung etwas als Kapitallage zu haben. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon, dass wir auch mal schauen, also darauf zu reagieren, wie wenn wir jetzt im Bauen sind, ja, dann lassen sich ja die Grundrisse schwer nochmal verändern. Aber schon zu schauen, wo haben wir zwei Zweizimmerwohnungen, die wir zu einer Vierzimmerwohnung zusammenlegen können, wie müssen dann Bäder geschnitten sein oder an welchen Positionen in die Wohnung müssen die sein, dass es im Prinzip der Durchbruch in der Wand oder nur des Durchbruchs in der Wand bedarf, um die zusammenzulegen. So, das funktioniert natürlich nicht bei 100% der Wohnungen. Ach, ich habe vielleicht eine Quote von 60-70%, aber das denken wir schon mit. So, aktuell muss man sagen, ist aber der Verkauf rein von den Wohnungen, so wie wir sie strukturiert und designt haben, läuft ja gut und wird so nachgefragt. Ja, aber natürlich machen wir uns Gedanken, was passiert, wenn sich im Vertriebsprozess oder im Planungsprozess die Anforderungen des Marktes und der Käufer ändern.
Ja, momentan sehen wir ja irgendwie schnelle Änderungen und sind natürlich in einer Branche unterwegs, die ja sehr träge reagiert. Welche Rolle spielen, oder wie schaust du, nicht vielleicht, welche Rolle ist falsch, aber wie schaust du denn auf den... Also das immerwährende Narrativ, was ja auch immer lauter wird, wir widmen mal alles Büro in ein schönes Wohnen um. Du mit deiner Erfahrung.
Also ich muss sagen, die hängt davon ab, was für ein Wohnen. Es kann natürlich Sinn machen, weil die B-Standorte des Büros, muss man sich die Frage, B und C, muss man sich die Frage stellen, was wird aus denen? So. Da haben wir auf der einen Seite natürlich das ganze Thema Mobile Work, Homeoffice, so dass wir steigende Mieten in den innerstädtischen Lagen sehen, und zwar deutlich steigende Dinge für qualitätsvolle innerstädtische Flächen. Der Trend wird anhalten, der wird auch nicht zurückgehen, das wird sich stabilisieren, vielleicht mal eine Seitwärtsbewegung, aber das wird sich manifestieren sozusagen, dass das so ist. Da hat man die repräsentativen Flächen so. Und viel von dem Backoffice, ja, geht dann entweder ins Homeoffice oder was man natürlich nicht vernachlässigen darf, ist, wie wird die KI und die weitere Entwicklung möglicherweise auch genau diese sozusagen Arbeitskapazitäten reduzieren, perspektivisch über die nächsten 10 Jahre. Und wir denken aber Immobilien eher in 20, 30 Jahren Zyklen. Aber wie wird sozusagen Standort in oder Steuerberatungskanzlei, andere Themen, wo werden so die einfacheren Arbeiten, wird die später von der KI ausgeführt, braucht man vielleicht ein Drittel weniger Mitarbeiter, reichen dann die innerstädtischen Lagen und braucht man vielleicht die B- und C-Standorte vielleicht gar nicht mehr als Büro. Oder, die Theorie gibt es ja auch, macht man die als Satellites, also fährst du hinterher nicht ins Headquarter sozusagen, die wunderschöne Münchner Innenstadt, sondern wohnst halt irgendwo in Dachau und fährst hinterher nur bis zum Stadtrand, dort hast du halt so ein Coworking Space in Anführungszeichen.
Was aber mit angemietet ist,
genau,
das ist
ja, also
so
das
dieses
kurz Vegas,
WG-Prinzip,
genau,
ja, also an jeder Milchkanne,
genau,
wie er sagt.
Und dann hast du da im Prinzip auch die komplette Infrastruktur eines Büros, musst aber im Tag nicht bis in die Stadt reinfahren. Ob sich das durchsetzt, habe ich so meine Zweifel, weil entweder bist du zu Hause oder du fährst halt rein. Weil gerade wenn du die mit, also wenn die Kollegen sehen willst, dann musst du ja gucken, wo sind die, die sind dann eher im Headquarters. So, aber die Umnutzung, muss man sagen, viele der Gebäude aus den 70ern, 80ern, 90ern sind von der Tiefe und von der gesamten Gebäudestruktur durchaus schon geeignet für kleine Wohnungen, Mittelflurerschließung links und rechts weg. Also klassische Studentenwohnen, Auszubildenden, so die ganzen Themen. Also kleine Wohnen, Mikroapartments, die kann man eigentlich ganz gut unterbringen. Bei Gebäude und gerade diese modernen Coworking Spaces, die wir jetzt haben mit Gebäudetiefen von 25 Meter, da ist natürlich schwer, Licht in die Mitte zu bringen, was beim Büro schon ein Thema ist, aber beim Wohnen natürlich noch mehr. Die umzuwandeln, zu wohnen, wird schwerer, aber ich sag mal so, die älteren Gebäude, das geht. Da muss man natürlich wieder schauen, welche Statik haben die? Die alte Fassade runter, neue ran, also sprich auch die neuen Energieeinsparverordnungsstandards, so kann die Statik jetzt arbeiten, wie muss die ertüchtigt werden, wie ist die Raumhöhe? Ja, weil früher wurden eben halt auch die Büros oftmals so, weiß ich nicht, 3 Meter plus, sondern irgendwie so 2,70, 80, 90 gebaut. Für Wohnen okay, da funktioniert das. Also von daher, ja, da ist eine große Chance, diese Themen umzuwidmen. Baurecht, und da kann die Chance sein, unter dem neuen Oberbürgermeister das schneller zu machen, dass die Eigentümer schneller sozusagen in die Umnutzung kommen, hin zu wohnen, und ja, das ist eine Chance. Aber es wird am Ende des Tages auch wieder selektiv für jedes Projekt und für jeden Standort zu prüfen sein, ob das dort geht. Also ob es A, eine Lage ist, wo man wohnen möchte, weil oftmals liegen Büros und BNC-Lagen halt an lauten Zufahrtsstraßen. Die Frage, will man da wohnen? Am Kann man da wohnen?
Gewerbegebieten.
Genau. Ja, wie ist die Aufenthalt, wie ist die Lebensqualität? Aber am Ende des Tages, wenn man alles Hand in Hand denkt, Stück weit entsiegelt, Grünflächen reinbringt, also da muss man eben dann wirklich Quartiersentwicklung betreiben. Aber dann kann das ein guter Weg sein, einen Teil dieser fehlenden Wohnungen herzustellen. Es wird die Neubau nicht ersetzen.
Und apropos fehlende Wohnungen, zum Schluss vielleicht noch, würde denn eine geänderte Bodenpolitik aus deiner Sicht Sinn machen? Und wenn ja, wie sollte die aussehen?
So, ich habe noch einen 80 Seiten Eckpunktepapier.
Ja, genau.
Also das haben ja verschiedene Metropolregionen schon geprüft, wie man da eingreifen kann. So, am Ende des Tages ist das, solange wie wir in einer Demokratie sind, halt rechtlich schwierig. Ja, du kannst halt schwer enteignen. Es gibt den, am Ende des Tages ist ja Bodenpolitik ein Stück weit die Sobern, ja, die das ja versucht zu steuern. Der im letzten Immobilienzyklus ja sehr stark ausgeprägten Bodenspekulation hat am Ende des Tages ja auch keinen Einhalt geboten. Der Markt schafft das, wenn er genug Zeit hat, und Immobilienmärkte sind halt etwas langsamer und man muss sich da erstmal so wieder einpegeln. Also der Markt schafft das schon, da selber zu regulieren. Wenn wir dann zu überlegen, wie kriegen wir jetzt eigentlich diesen, weil du vorhin sagtest, Bauturbo, wie kriegen wir jetzt einen wirklichen Bauturbo hin? Als Politiker würde ich mir die Frage stellen, gerade auf bundespolitischer Ebene, in so eine klassische Bauträger-Developer-Kalkulation. Also ich komme eigentlich an den Bodenwert nicht richtig ran. Ich kann Grunderwerbsteuer aussetzen und solche Themen, aber ich komme an den Bodenwert eigentlich nicht ran. Ich kann auch die Baukosten nicht stoppen. Kann ich sagen, so, du darfst jetzt nur noch für 3.500 anbieten, lieber GU, mehr darf nicht sein. So, die Finanzierung kriegen wir auch nicht wirklich günstiger, Zuschüsse ja, aber die Immobilienwirtschaft ist für Subventionen einfach zu kapitalintensiv. Also wenn wir über 500 Milliarden reden, da bräuchten wir, weiß ich nicht, dreimal davon, um überhaupt irgendeinen Effekt zu sehen. Also wir sind, die Förderung wird sehr schwer. Man kann natürlich Anreize setzen, jetzt gerade beim Wohnungsbau für Käufer, KfW etc. Aber das ist auch nur ein Angebot, da sagt ja auch noch keiner, dass er das nimmt. Die einzige Stellschraube in so einer Developer-Kalkulation für Wohnen, die der Staat hätte, bedarf natürlich einer Gesetzesänderung, aber das hat er in der Hand. Warum befreit man uns denn nicht temporär, vollständig, für einen gewissen Zeitraum, wie auch immer, nicht von der Umsatzsteuer, die beim Wohndeveloper hängen bleibt, die 19%. Weil ich glaube, wenn man die 19%, also wir senken die auf 5 für 5 Jahre. Ja? So, das ist genau, oder für viele Projektentwickler wird das genau, sagen wir, die wirtschaftliche Entlastung in den Kalkulationen sein, die sie brauchen, um schnellstmöglich anzufangen. Das wäre ein wirklicher Bauturbo. So. Wird, glaube ich, aktuell nicht diskutiert.
Na doch, jetzt schon. Jetzt hören ja alle den Podcast, ach so, ja, okay. Und dann...
Ist natürlich auch klar, die Steuereinnahmen, die rechnerisch zumindest dem Staat dann entgehen, hat dann Probleme, bloß wenn nicht gebaut wird, hat er auch keine Steuereinnahmen. So, also ich glaube, das ist ein Mittel, das könnte man über eine Steuergesetzänderung relativ schnell durchbringen, wenn man das will. Das könnte man irgendwie in diesem Jahr aktivieren, und ich glaube, das wird, gerade wenn es zeitlich begrenzt ist, würde das dazu führen, dass sehr, sehr viele Projektentwickler ihre Wohnprojekte anfangen würden.
Sehr gut, dann gehen wir jetzt mit einem ganz praktischen Vorschlag aus dem Podcast raus. Das mag ich sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Gordon Gorski, für den Podcast, und wir sehen uns bestimmt bald in Pullach wieder.
Sehr gern, vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.